Letzte Woche haben wir eine Stunde gesprochen und ich hatte das Gefühl, wir haben gerade mal die Themen angekratzt. Und das Ganze, die Probleme der Welt und die aktuellen Themen in 10 Minuten reinzupacken, ist fast unmöglich. Wir versuchen es trotzdem jedes Mal, machen einen kleinen Rundumschlag, aber eigentlich bräuchten wir bei der derzeitigen Themenlage eine Stunde. Ich begrüße recht herzlich Sergej Lochthofen zum Espresso-Plausch. Hallo Herr Lochthofen.
Für Sie auch und natürlich unsere Zuhörer in Erfurt und in Weimar. Und bevor Sie mich aufs Welttheater zerren und wir wieder da durchhatzen, fange ich mal mit dem ganz bescheidenen Thüringer Theater an. In Weimar, war eine Premiere am Sonnabend. Don Giovanni, ich bin seit längerem schon, hatte eine Pause gehabt, war nicht dort. Jetzt bin ich mal hin und habe mir das mal angehört. Wäre vielleicht auch nicht jetzt drauf gekommen, aber ich habe hier so eine Rezension gelesen, wo der Abend als doch ärgerlich betrachtet worden ist. Und da möchte ich schon den Kollegen dort, die sich gemüht haben, an dem Abend im Theater eine ordentliche Aufführung zu machen, doch irgendwie beispringen. Finde ich nicht so doll, wenn man die Arbeit so, sage ich mal, niederdrückt. Don Giovanni geht gar nicht schlecht zu machen. Das heißt also, da muss man sich schon sehr mühen. Es gibt ja immer so Stücke im Theater. Also die Räuber habe ich ein Dutzend Mal gesehen. Egal wie die Aufführung war, ob nun besonders gut oder vielleicht nicht ganz so oder vielleicht nur mittelmäßig. Am Ende packt sein immer die Geschichte, in dem Fall genauso die Musik. Wenn man die Augen schließt, kann man ja auch vieles noch ausblenden. Da hört man die Stimmen. Was mir sehr geholfen hat, der Hauptdarsteller, der Don Giovanni, es war ein 2-Zentner-Mensch, das war so nicht meine Vorstellung bis jetzt von einem galanten und sagen wir sehr erfolgreichen Frauenheld, aber insgesamt Modernisierung ein bisschen, aber auch nicht zu krass. Also ich würde sagen, wer längere Zeit nicht mehr in der Oper und nicht im Theater war, wäre der Don Giovanni in Weimar durchaus eine Einstiegsmöglichkeit. Also das Publikum war auch eigentlich ganz sehr angetan davon. Und interessant war, der Dirigent, ja, in Europa ein guter Name, geht ja von Weimar. Die Hintergründe werden immer wieder debattiert, ob es eine Intrige war oder andere Dinge. Das Publikum hat sich da sehr warmherzig zu ihm geäußert, zu seiner Arbeit, also indem es ihn ordentlich beklatscht hat. Also insofern war es auch insofern soziokulturell nicht uninteressant zu sehen, was da passiert. Also in jedem Fall lohnenswert.
Also gute Oper findet nicht nur in Erfurt statt, auch in Weimar im Nationaltheater
einen Ort, wo man immer wieder kann. Also klar, ich meine, wir sind hier in der Provinz, wir haben nicht das Geld, eine Trepko oder Pavarotti oder irgendjemanden hierher zu holen. Da muss man einfach auch ein bisschen Abstriche machen. Aber insgesamt, glaube ich, ist unsere Landschaft schon gar nicht so schlecht.
Um Theater zu erleben, vielleicht auch schlechtes Theater, muss man nicht unbedingt ins Theater gehen. Was ist das derzeit? Dieser Verfassungsschutzpräsident, klingt ja schon irgendwie präsidial, Hans-Georg Maaßen, spielt der Theater? Ist es Taktik von Seehofer? Ich kann mir das nicht erklären, was da los ist.
Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ob Sie mit Schweden oder mit Maaßen anfangen. Ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht, was ich selten mache, mit Blick darauf, was wir für Themen haben. Es ist ja eine wirklich vollgepackte Woche gewesen, die hätte normalerweise für einen ganzen Monat gereicht. Also Schweden, Maaßen, der Herr Kramer, der den Herrn Höcke beobachten will, Chemnitz und Köthen, also das sind ja die nächsten Geschichten, die uns ja richtig hier mitnehmen. Sarah und Oskar war ja, das ist ja schon fast vergessen, ja. Ihr Auftritt, Idlib, die Offensive, die wird uns mehr beschäftigen als viele Themen, die wir so im Augenblick durchhecheln, weil natürlich wieder viele Menschen in die Flucht getrieben werden. Obama und Trump, dass der Obama da ordentlich zugeschlagen hat. China und Afrika ist wahrscheinlich für die nächsten 25 Jahre das wichtigste Thema die Woche gewesen. Geht völlig unter. Und der neue Spahn, den können wir mal bei Gelegenheit mal machen, den neuen Spahn, der sich plötzlich um die Menschen kümmert und eine ganz andere Position haben will, als er sie gehabt hat. Also Maaßen hat direkt die Kanzlerin angegriffen, ich würde mal sagen, so bildlich auf sie geschossen. Und jemand hat ihm die Büchse gespannt und es ist davon auszugehen, Seehofer das war. Die haben sich ja vorher abgesprochen, bevor dieses Interview erscheint und Maaßen widerspricht dem, was die Kanzlerin da via Pressesprecher, Regierungssprecher von sich gegeben hat. Das heißt, die Intrige, die Seehofer schon den ganzen Sommer betrieben hat, die geht weiter. Das hat jetzt sicherlich tatsächlich mit der bayerischen Wahl wieder was zu tun, aber auch mit Altersstarrsinn. Der Mann kann es nicht verkraften, dass er die Nummer 2, 3, 4, 5 inzwischen ist und versucht natürlich immer noch etwas, was sie mit Söder sicherlich im Sommer verabredet haben, dass sie vor der bayerischen Wahl die Kanzlerin stürzen wollen, um einfach einen Beschleuniger zu haben für ihre Auftritt in Bayern. Das gelingt ihnen nicht und jetzt wird noch gestichelt. Es wird Unsinn betrieben, denn das zersetzt einfach die CSU und die CDU, ihre Gemeinschaft, und wird bei den Wählern nicht gut ankommen. Das heißt, eigentlich nicht Maaßen, der muss sowieso weg, das ist nicht gut, was der da gemacht hat, aber noch eher muss Seehofer weg, wenn die Bayern irgendwie halbwegs vernünftig ihre Wahl machen wollen.
noch ein Mann, der so eine manchmal eine Knopfbrille trägt und für die Sicherheit angeblich zuständig ist, Verfassungsschutz, das ist ja, was ist das eigentlich? Ist das ein Geheimdienst, Informationsdienst, was ist das? Eine eigenartige Behörde, und der thüringische Ableger will praktisch Herrn Björn Höcke beobachten.
Prüfen, ob sie ihn beobachten werden. Das ist ja immer so.
Aber mal in den Raum gestellt.
Also sie schauen sich erstmal an, lesen nach, nochmal genau, mit wem er sich trifft, wo er sich trifft und was er da sagt. Und es gibt ja natürlich eine ganze Reihe von Reden von Ihnen, die gar nicht aufgefallen sind, wo natürlich auch zum Teil sehr Merkwürdiges gesagt wird. Und natürlich dieser Auftritt in Chemnitz, das Fraternisieren mit direkten Nazis, die dort waren, und der Schulterschluss, also mal, es hat nur gefehlt, dass sie sich einhenkeln alle, das ist natürlich schon ein beunruhigendes Signal. Wir haben hier, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, Herr Rose, wir leisten uns noch die Möglichkeit, das offen zu sagen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir dann vielleicht auch angegriffen werden, verbal, dass wir sagen, hier ist der extreme Teil der AfD zu Hause in Thüringen und hier muss auch die Auseinandersetzung stattfinden. Insofern hat der Kramer konsequent gehandelt.
Inwieweit ist der Protest ernst zu nehmen oder hat der Aussicht auf Erfolg innerhalb der AfD? Es gibt ja doch jetzt noch ein paar AfD-Funktionäre aus Landesverbänden, die sagen, das geht zu weit. Es gibt einen Parteibeschluss, dass wir nicht mit Pegida, nicht mit rechtsextremen Organisationen zusammenarbeiten, und Björn Höcke und andere setzen sich darüber hinweg. Haben diese innerparteilichen Kritiker eine Chance?
Nein. Ich würde sagen, gerade in Thüringen sehen wir ja, die werden weggebissen. Das geht auch sehr schnell und sehr rasch. Ich glaube, die Machtbasis von Höcke ist ziemlich total. Das heißt, die ganzen Verfahren, die da gelaufen sind, sind ja im Sande verlaufen. Im Prinzip haben Leute darüber zu entscheiden gehabt, die von ihm auch direkt zum Teil politisch abhängig sind in der Mannschaft, in der er spielt und die Nummer eins ist. Das heißt, da ist nichts mehr zu machen. Wenn Sie sich das anschauen, wie die Partei gestartet ist mit Henkel und Lucke damals und wie weit sie von dem einen Ufer, also konservativ-liberal, zum nationalistisch-chauvinistisch-rassistischen rübergelaufen ist. Die Tendenz ist eindeutig. Insofern ist auch Gauland, der ja als Feigenblatt da vorne steht und versucht immer noch so einen bürgerlichen Schein zu halten, auch nur eine Übergangsfigur und wird wie Petri irgendwann mal entweder nach Hause geschickt, in Rente, oder weggebissen. Die Entwicklung geht in eine andere Richtung und das ist richtig, wenn man sich das immer mal genauer anschaut. In Deutschland ist es genau umgedreht im Verhältnis zu Schweden, wo ja die Nazis richtig als Nazis angetreten sind und sich versucht haben, ins bürgerliche Lager hinüber zu bewegen und durchaus, sage ich mal, ihre Position ja auch nicht ganz so durchsetzen konnten. Die ganzen Prognosen, die waren schon wieder reine Werbung für sie. Aber sie sind natürlich relativ stark. Immerhin über 80% der Schweden sind anderer Meinung. Das ist ein gutes Zeichen.
Chemnitz und Köthen. Das hat schon der Bürgermeister von Köthen gesagt. Wir wollen nicht ein zweites Chemnitz. Das heißt, also ist jetzt Chemnitz schon Synonym wofür? Für friedlichen Protest? Für 65.000 Menschen, die gegen Rassismus demonstrieren? Synonym für Menschen? Wofür ist nun Chemnitz das Synonym? Was glauben Sie, was Herr...
Sehr schön, dass Sie die 65.000 noch angesprochen haben. Wir haben ja auch 10.000 in Hamburg gehabt. Wir haben ja auch auf dem Deich den Protest gehabt von mehreren tausend. Das zeigt, wie schwer es ist, positive Nachrichten durchdringen zu lassen. Das heißt, wir diskutieren die ganze Woche schon wieder im Sinne der Extremisten und machen für sie Werbung. Nichts anderes ist ja zum Beispiel, ich will die Parallelen zeigen, in Schweden passiert. Das heißt, im Sommer wurde schon vor einem fulminanten Sieg der Schwedendemokraten gesprochen. Also die SPD bricht zusammen, also die Sozialdemokraten in Schweden. Der Rest wird marginalisiert und so weiter und so weiter. All das ist nicht eingetroffen. Sie haben Zuwachs angesichts der Probleme, die man im Lande hat, aber der ist nicht so groß, wie man es vorher prophezeit hat. Und daraus müssen wir lernen. Wir sollten nicht jede Woche und den ganzen Sommer dazu verwenden, die Themen und die Themensetzung dieser Leute zu betreiben und am Ende wirklich wichtige Themen, die für Thüringen elementar wichtig sind, nicht mehr diskutieren. Ich sage nur ganz einfach, die Frage der Gerechtigkeit, des Auseinanderdriftens der Gesellschaft, die Reichen werden reicher, die anderen kommen nicht mehr mit. Die Frage des würdigen Alterns, das heißt eine vernünftige Rente, ein vernünftiges auch Altenheim. Wir wissen heute, wir haben keine Kräfte mehr dort. Ein Teil der Häuser nimmt niemand mehr auf. Zum Teil reicht auch das Personal nicht mehr. All das sind richtige dringende Themen, abgesehen vom Klimawandel, der uns natürlich neue Migrationsströme in der ganzen Welt in den nächsten 25 Jahren beschert. Und wir werden heute uns mit Dingen beschäftigen, die nicht im Zentrum eigentlich der Schwierigkeiten liegen. aber das sehr geschickt natürlich von den anderen inszeniert wird. Und insofern ist Herr Maaßen an dieser Stelle natürlich besonders zu rügen, weil er natürlich das Geschäft genauso mitbetreibt wie Herr Seehofer. In der Hoffnung bei Herrn Seehofer, dass er eventuell irgendjemanden von den AfD-Anhängern zu sich locken kann. Nein, nein, die werden in dem Fall das Original nehmen.
Wir haben jetzt noch auf der Liste Obama und Trump, China und Afrika und Idlib und die Offensive.
Ich würde mal Sarah und Oscar nehmen. Also die haben ja ihre Truppe vorgestellt. Wir haben uns ja schon wiederholt am Rande immer mal damit beschäftigt. Es ist ja von allen verrissen worden, das war ja zu erwarten, von der Linken, von der SPD, von der offiziell Grünen. Es sind ein paar Figuren auch bei ihnen aufgetaucht, die man so vorher nicht erwartet hat, aber es ist, bleibt alles sehr kuschelig und relativ überschaubar, das Ganze. Aber ich glaube, gerade diese Verrisse, dass man sich sehr ernsthaft damit beschäftigt und sich aufregt, was soll das, wie kann das sein, so eine Bewegung, das ist ihre große Chance aus meiner Sicht. Es ist ähnlich wie bei der AfD. Indem man sich negativ mit ihnen beschäftigt, schafft man Interesse bei einem Teil der Wähler, die sagen, ach, die gefallen euch nicht, na dann gehe ich mal vielleicht dahin und unterstütze die. Das ist etwas, was Oscar Lafontaine, glaube ich, im Auge hat, wenn er so auch nach rechts ein bisschen schwadroniert und nach links schwadroniert. Da ist ein alter Fuchs im Hintergrund, der hat das gesehen, wie das bei den einen funktioniert hat, in Europa insgesamt bei den Rechten funktioniert und hofft natürlich auf gleiche Reflexe in die andere Richtung. Man muss ja sehen, ein Teil der Wähler, die AfD heute eigen zählt, sind ja vorher linke Wähler gewesen.
Ja, mit dem Links und Rechts, da könnte man sich auch ewig drüber unterhalten, wo
ist
das?
Ach, das ist gar nicht so kompliziert. Links ist links und rechts ist rechts. Ah. Beim Autofahren kriegen Sie es doch auch hin.
Ah, verstehe. Wenn das, na gut, dann ist...
So ist es auch im Leben. Nein, nein, das, Sie sollten nicht das Gerede, es gibt kein Links, es gibt kein Rechts, aha, und es gibt das nicht, es gibt das nicht. Nein, es gibt Rassisten, Nationalisten, die muss man so benennen. Die sind da. Das heißt, man muss sie nicht verquasten und eine Menschenjagd, wenn man sie sieht, muss man auch als solche benennen und nicht sich vorne hinstellen, wie der Ministerpräsident von Sachsen schon wieder Dinge relativieren, die im Augenblick aber offensichtlich, ja sagen wir mal, sehr schief laufen. Denken Sie dran an diese SPD-Gruppe, die in Chemnitz zur gleichen Zeit, wo diese Menschenhatz stattgefunden hat, angegriffen sind, brutal überfallen worden sind. Denken Sie an das jüdische Restaurant, was zerstört worden ist. Ich glaube, die Süddeutsche hat kurz vorher noch eine große Geschichte dazu geschrieben gehabt, wie sich jemand einfach in so einer Stadt wie Chemnitz wohlgefühlt hat. Das hat sich bestimmt etwas geändert. Also, da kann ich nur sagen, Shalom.
Shalom. Und die letzten drei Themen, schaffen wir die noch oder was wollen wir davon anreisen?
Ach, ich würde den Spahn nehmen, weil er so als absolut konservativer Hoffnungsträger gestartet ist. Also auf diese Art und Weise auch überhaupt in die Regierung gekommen ist. Die Angela Merkel musste ja darauf reagieren, dass der Druck aus diesem Teil der Partei sehr stark war, um ihnen einen Posten zu geben. Und plötzlich vergisst der Mann alles, der kümmert sich jetzt um Altenheim, nicht in Altenheim, aber in
Pflege?
Sag ich mal, die Pflege, er kümmert sich um andere Dinge, er erteilt den Ärzten Auflagen, den Krankenhäusern, also alles Dinge, die eigentlich so eher in der linken Sozialdemokratie fast zu verorten sind. Das heißt, der Mann strebt zu höherem. Dieses, kleine Biotop Rechtskonservative in der CDU ist natürlich viel zu klein, um nachher am Ende irgendwann mal ernsthafter Gegenkandidat oder Herausforderer von wem auch immer zu sein. Aus diesem Grunde stellt er sich, wie es so heute immer so abgedroschen heißt, breiter auf und verlässt einfach die Position, die er lange Zeit betrieben hat und wechselt ans andere Ufer, weil dann natürlich viel mehr Leute hinter ihm stehen könnten. Also insofern spannend, wie schnell so etwas passieren kann.
Jetzt haben wir 15 Minuten geplaudert und noch die Hälfte der Themen nicht abgearbeitet. Wir werden nächste Woche wieder sprechen.
Aber Idlib bleibt uns natürlich erhalten, so traurig das ist.
Viele Dinge traurig und über diese traurigen Dinge müssen wir reden. Trotzdem verabschiede ich Sie mit einem fröhlichen Wochenstart.
Ich dachte, Sie gehen nach Weimar und gehen auch ins Theater mal.
Das mache ich auf jeden Fall. Ich bedanke mich, Herr Lochthofen, und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Schönen Gruß an unsere Zuhörer und Ihnen eine schöne Woche.
Tschüss.